So, first, an apology to everyone who doesn't speak German. This talk will be in German. So this is the last chance for everyone who doesn't understand German to leave this room. So, also herzlich willkommen zu diesem Vortrag in Deutsch von Sören und Daniel, die euch was über ihr, naja, über diese hübsche Hardware hier erzählen werden. Nicht die Leute, die hinten sitzen, sind jetzt ein bisschen im Nachteil. Aber wir gucken das, also spätestens dann auf dem Mitschnitt solltet ihr sehen können. Unsere Kamera hat einen tollen Zoom, wird hoffentlich reichen. So, alles Weitere erzählen euch Sören und Daniel. Vielen Dank.
Also kurz zur Einführung. Wir wandeln hier das Anon Access. Das ist ein Zugangssystem für Hackerspaces oder sonstige, ich sag mal, Vereinsräumlichkeiten. Der Sören wird den Vortrag beginnen mit einigen grundlegenden Ansätzen, die wir hatten. Und ich werde dann später noch die Besonderheiten von diesem System erklären und was es gerade anonym macht oder diese Anonymität weitestgehend ermöglicht.
Ist das nicht? Doch, jetzt. Ja, also zuerst einmal, warum haben wir uns damit beschäftigt? Warum bauen wir ein Zugangssystem, wenn es doch wunderbare Schlüssel gibt und so? Naja, lag bei uns eben daran, dass jemand die Schlüsselkarte verschlammt hat. Ja, also unser Problem ist eben, dass wir viele Leute haben, wenige Schlüssel und als ja, Hackerspace natürlich notorisch wenig Geld. Von daher haben wir uns überlegt, naja, mechanische Schlüssel kann man nicht so, also kann man einfach nachmachen, allerdings ist das nicht so wirklich optimal, wenn man dann plötzlich 1000 Schlüssel im Umlauf hat und man nicht mehr zuordnen kann, wer überhaupt Zugriff zu diesen Räumlichkeiten hat. Also ein einfaches Schließsystem fiel schon mal weg als Option von Anfang an. Dann haben wir uns Schließsysteme angeschaut, also solche, die man nicht so einfach kopieren kann, also wo man eben hingeht und eine Schlüsselkarte einreicht und dann erst mit dieser Karte den Schlüssel nachmachen kann, ist auch einfach zu teuer. Ja, wir sind zum Schluss gekommen, wir basteln ja eh gerne und dann bauen wir einfach was Eigenes, was mit Elektronik. So, ja, und dann haben wir uns überlegt, ja, was nehmen wir da? Speicherkarten sind eigentlich ganz günstig, ne? Smartcards, naja, geht so. Eine Mikrocontroller-Plattform, also hat die Vorteile, dass es zum einen günstig ist und zum anderen kann man das wunderbar lange laufen lassen, ohne dass man sich irgendwie Sorgen machen kann, dass wenn über Nacht der Strom ausgefallen ist, dass man plötzlich nicht mehr rein kann. Man kann also auf recht einfache Art eine USV-Sicherung dafür bauen, die auch mehrere Tage dann hält. Eben im Gegensatz zum PC. So, ja, die Kosten für das ganze Ding, also unsere konkrete Implementation und auch generell für jeden, der das nachbauen möchte. Die Speicherkarten gibt es für unter 1 Euro pro Stück zu haben. Das sind I²C-Speicherkarten in unserem Fall für 37 Cent das Stück. Ein Mikrocontroller, der geeignet ist, unter 10 Euro und naja, das restliche Hühnerfutter, so nennen Elektroniker das, kostet ca. 10 Euro. Also insgesamt ein äußerst billiges Schließsystem. So, wir haben eine elegante Lösung gesucht, die einfach zu realisieren ist, naja, die günstig ist und vor allem sicher. Die Karten an sich, die sollen so anonym sein, wie ein Schlüssel ist. Also ein Schlüssel gibt schließlich auch nicht darüber Auskunft, wer ihn wann benutzt hat. So, achso, ja. Vorweg ein paar Begrifflichkeiten. Also es gibt ja sogenannte Checksummen. Kennt hoffentlich viele von euch. Oder sogenannte Prüfsummen. Also als Beispiel ist eine Quersumme über eine Zahl. Die haben ein Problem. Und zwar kann man zu jeder Quersumme eine gleiche Zahl finden, eine andere Zahl finden, die eine valide Quersumme ergibt. Das heißt, Man muss sich anderer Funktionen bedienen, der sogenannten Hash-Funktion. Hash-Funktionen also sind Einwegfunktionen, die aus einem Datenraum in einen anderen abbilden, aber eben nicht rückwärts. Also das ist eine subjektive Abbildung von unserem Nachrichtenraum in den Raum der Hash-Werte. Und dann haben wir noch die HashMac-Funktion. Die sind, die nehmen als weiteres Argument sozusagen noch einen Schlüssel, dieses K hier, und können eine Nachricht damit dann hashen. dieses Padding ist für die Interessierten, also das ist RFC, wie war die Nummer?
2104. Okay. Also da ist eben dieser HMAC definiert. Also Wikipedia ist auch eine gute Informationsquelle, warum das so geschieht. Das möchten wir aber hier nicht zum Thema machen.
Ja, gut. Also die erste Überlegung, gut skaliert. Die erste Überlegung war, wir packen auf diese Karten eine Nutzer-ID, also eine Nummer zum Beispiel, und ein Ticket. Dieses Ticket ist einmal gültig. Man wirft also die Karte rein. Das Ticket wird in der Datenbank sozusagen gelöscht. Es wird ein neues generiert und auf die Karte geschrieben, damit man auch in Zukunft wieder rein kann. Ist natürlich ein bisschen schlecht, denn nochmal hier der Ablauf. Das Zugangssystem holt sich von der Karte Nutzer-ID und Ticket, vergleicht es mit dem entsprechenden Eintrag in der Datenbank, generiert ein neues Ticket und schreibt es auf die Karte. Was macht das denn?
Ja, hier sehen wir, wie die Ticket-Datenbank aufgebaut ist. Es gibt einmal die Flags, erkläre ich gleich genauer. Ein Nickname, der gespeichert werden kann, aber nicht muss, sind bei unserer Implementation maximal 7 Zeichen. Und halt Ticket MAC, also der Message Authentication Code, also quasi das Datenelement, was die Überprüfung des Tickets ermöglicht. An Flags gibt's halt Exist für Felder, wo halt eben ein Benutzer angelegt ist. Admin gibt den Admin-Status an, Locked, klar, für gesperrte Benutzer. Notify Lost Admin ist ein spezielles Feature, von dem ich damals, ich denke immer noch, dass es sinnvoll ist. Da kriegt über dieses Bit wird quasi einem Benutzer mitgeteilt, wenn er seinen Admin-Status verloren hat. Das heißt, wenn man den gerade nicht benutzt, den Admin-Status, kriegt man das so mit, dass man ihn verloren hat und vielleicht da böse Dinge gegen einen im Gange sind. Das Anonymous-Bit, das wird erst nachher wichtig, das gibt eben an, ob ein Name hinterlegt wurde oder nicht.
Mikro? Ja, jetzt. Das bringt eben folgende Probleme mit sich, und zwar, also jeder Nutzer wird durch eine ID repräsentiert und kann daher anhand seines sozusagen Pseudonyms identifiziert werden. Also jemand, der die ID zu einem bestimmten Namen kennt, der kann dann zurückverfolgen, auch eventuell im Nachhinein, wann der Nutzer im Raum war und ja. Das Pseudonym lässt sich schwer merken. Also wenn man jetzt irgendwie eine Datenbank mit tausenden Nicks hat, man überlegt sich, na, wer war denn nochmal der Oscar? Ja. Ja, ist halt schwer, den Menschen wieder aus dieser Datenbank im Nachhinein rauszufisseln. Also dieser erste Ansatz ist im Grunde nicht so schön. Ein zweiter Ansatz. Man generiert sich jedes Mal neue zufällige Nutzerstrings, also oder User-IDs. Funktioniert genauso wie im ersten. Und zwar zuerst liest das Zugangssystem von der Karte die Nutzer-ID und das Ticket. vergleicht es und dann wählt es eine neue UID, ein neues Ticket und speichert es auf der Karte. Ja, das ist natürlich noch problematischer, weil dann hat man das komplette Chaos. Man weiß nicht mehr, wer welche Karte hat und kann jetzt überhaupt keine Nutzer mehr verwalten damit. Hat man sich prima in Fuß geschossen. So, und jetzt dann?
Genau. Jetzt kommen wir zu dem wirklich neuartigen Feature quasi. Und zwar behalten wir quasi diesen Ansatz bei. Es wird jedes Mal eine neue User-ID generiert. Aber wir benutzen jetzt zusätzlich quasi ein Pseudonym. Das Pseudonym liegt speziell verschlüsselt auf der Karte und das System kann dieses Pseudonym entschlüsseln. Wir führen jetzt auch noch eine zusätzliche Datenbank ein. Ich erkläre nachher genauer, was die alles macht. Und in dieser Datenbank können halt eben zu dem Pseudonym Daten abgelegt werden und dort kann halt eine Verknüpfung mit dem, über das Pseudonym stattfinden. Wir abstrahieren auch ein bisschen von dem vorherigen. Wir senden jetzt einen sogenannten Auth-Block an das System und wir bekommen einen Auth-Block zurück auf die Karte geschrieben. Wir haben dafür diesen neuen Begriff eingeführt, weil das jetzt eine ganze Menge neue Daten enthält, nicht nur eine User-ID und das Ticket. Das hier ist die Struktur davon. Also wir sehen hier bekanntes User-ID und Ticket. R-Key ist ein zufälliger Schlüssel, 32 Byte lang, also 256 Bit. R-ID ist die Randomized ID, also das gesicherte, verschlüsselte Pseudonym. Und hier unten haben wir noch eine HMAC über die komplette Struktur, damit nicht jemand einfach seine User-ID manipulieren kann und uns das nicht auffällt und wir irgendwelche komischen Datenbankzugriffe machen. Zum Inhalt jetzt genauer, das Ticket ist nicht mehr reiner Zufall, sondern das wird eben mit einem Zeitstempel versehen. Also wir sehen hier, das ist eine 24-Byte-Zufallszahl und eine 8-Byte-Zeitstempel aneinander gehängt, also es ist hier das Konkatenierungssymbol. Und das Ganze wird dann mit einem Schlüssel verschlüsselt, der nur in dem System vorhanden ist und auch nicht einfach daraus extrahierbar ist. Und das wirklich Spannende ist quasi diese Randomized ID. Das ist eben doppelt verschlüsselt. Ein Hash von dem Pseudonym, also von dem Nickname, den der Nutzer sich gibt. Das ist in diesem Fall das Pseudonym. Von dem Hash vom Nickname sprechen wir sonst auch als User-Pseudonym, weil der eigentliche Nickname sonst nie mehr auftritt. Es wird immer nur mit dem Hash von dem Nickname gearbeitet. Und der wird halt erst mit dem zufälligen Schlüssel verschlüsselt, der auch auf der Karte liegt, und dann mit dem Systemschlüssel. Das führt dazu, dass die RID sich jedes Mal ändert. Das heißt, ich kann jemanden, weil die Karte von jemandem nicht dadurch wiedererkennen, dass er die gleiche RID hat. Weil er bekommt einen neuen R-Key und damit ändert sich auch die RID vollständig. So, jetzt kommen wir zu dieser spannenden FMMDB. Das ist die Flag Modifying Database. Die wird so benutzt, dass wenn jetzt irgendwie Änderungen an irgendeinem Benutzerkonto vorgenommen werden sollen, dann wird ein Eintrag in diese Datenbank gemacht und dieser Eintrag enthält als wichtigstes Merkmal den Hash des Pseudonyms. Und darüber wird dann die Zuordnung von diesem Eintrag gemacht. Das bedeutet, wenn ich jetzt meine Karte einlege, dann wird in dem System mein Pseudonym entschlüsselt, geguckt, ob es irgendwo in der Datenbank, in dieser FLMDB, einen Eintrag dazu gibt. Und wenn es den gibt, dann werden die dort vorgesehenen Änderungen angewendet. Also wir sehen hier die Felder Set Flags und Clear Flags. Die werden halt reingeundet oder reingeodert. Also wer ein bisschen C programmiert oder andere Programmiersprachen, der kennt das, diese Verknüpfung. Das sind halt einfach die Modifizierungen, die stattfinden. Active ist wie in der TicketDB der Exist-Eintrag, einfach nur, dass dieser Eintrag aktiv ist. Er wird normalerweise nach der einmaligen Anwendung auch gelöscht, beziehungsweise der Active-Status wird entfernt, es sei denn, das Permanent-Bit ist gesetzt. Das wird nachher, wenn wir über Shared-Pseudonyms, also wo Leute das gleiche Pseudonym haben, reden, wichtig. Zusätzlich speichern wir noch einen Zeitstempel. Das ermöglicht dann nachher eventuell das Löschen von irgendwelchen Einträgen, die schon seit 3 Jahren in der Datenbank liegen und wo jemand einfach einen falschen Nickname eingegeben hat und dieser Eintrag dann endlich mal beseitigt werden sollte. Ja. Das ganze System basiert also darauf, dass Änderungen nicht direkt an den Konten vorgenommen werden können. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel dem Sören seinen Account ändern möchte, dann nehme ich diese Änderung vor als Administrator an dem Gerät und muss dann warten, bis der Sören mit seiner Karte kommt und dann wird erst sein Account quasi geändert. So, zu der Anonymität haben wir so ein 3-Stufen-Konzept eingeführt. Oh, und das lädt ewig. Das sind einmal die namentlich bekannten Nutzer. Dafür war dieser Name-Eintrag in der Ticket-Datenbank. Und das Anonym-Bit, das ist hier auch ganz wichtig. Der einfache pseudonyme Zugriff, den ich vorhin erklärt habe, einfach wenn jemand seinen Namen nicht angibt und quasi nur über den Hash von seinem Nickname adressierbar ist. Und das ganz Interessanteste und soweit wir das ausgearbeitet haben, möglichst anonymste System ist Shared Pseudonym. Also Leute, die sich quasi ein Pseudonym teilen, können wir uns vorstellen, ist eine Gruppe von Leuten, die benutzen alle Red als Pseudonym. Das sind dann die roten Karten. Namentlich bekannt. Wie gesagt, der Name wird in der Ticketdatenbank hinterlegt. Das Anonym-Flag wird auf 0 gesetzt. Und der Name dient auch gleichzeitig als Pseudonym. Also man kann dann halt nach dem Benutzer suchen und ihn halt einfach direkt wiederfinden, auch wenn man jetzt den Nickname nicht genau kennt. Dann gibt es den Pseudonym-Zugriff, wird natürlich der Name nicht gespeichert, das Anonym-Flag wird gesetzt und es wird ein individuelles Pseudonym benutzt. Shared-Pseudonym, das Interessanteste, wird auch natürlich kein Name gespeichert, Anonym-Flag wird gesetzt und dieses Gruppenpseudonym, wie vorhin erwähnt, Red zum Beispiel, wird verwendet. Das Problem ist natürlich, dass sich jetzt nicht mehr Leute gezielt, also die halt so ein Pseudonym teilen, nicht mehr gezielt löschen kann. Ist offensichtlich, weil ich kann sie ja nicht mehr individuell adressieren. Das heißt, wenn, dann muss ich sie alle sperren. Das ist halt das, was man für die Anonymität bezahlen muss, ist halt, wäre es zum Beispiel interessant, mehrere Benutzerkreise, dass ich mehrere anonyme Karten quasi habe. Also nach Farben benannt oder nach sonst irgendetwas, nach Planeten, keine Ahnung. Andere Sachen können auch helfen. Lokale Policies, also wir haben ja, ihr erinnert euch sicher, wir hatten das vorhin mit der Ticketdatenbank, da ist der Zeitstempel drin, den kann das System auch wieder entschlüsseln. Und damit können Timeouts realisiert werden. Es kann zum Beispiel auch die Policy festgelegt werden, dass andersrum heißen. Nur namentlich bekannte Nutzer können zum Beispiel anonym sein, Admin sein. Jetzt bin ich total durcheinander. Also ihr ergänzt das einfach kontextsensitiv richtig und korrigiert das. Eine andere Policy ist zum Beispiel, dass der Nickname der echte Name sein muss. Das ist dann halt etwas, was die Admin-Gruppe untereinander ausmachen muss oder die Gruppe, die das System einsetzt, was für Policies da gefahren werden sollen. Das hängt natürlich von der Situation ab, für welche Gruppe man das einsetzen möchte. So, damit wären wir mit dem wesentlichen Teil schon am Ende. Ei, aber ja noch massig Zeit. Das ist total super. Gibt es erstmal schon mal Fragen? Ja, erstmal die Fragen und wenn dann noch Zeit ist, dann erzähle ich noch ein bisschen was zu unserer Implementation.
Hallo, ich hätte eigentlich zwei Fragen. Es handelt sich um Speicherkarten, mit denen ihr da arbeitet. Erstmal die Betriebssicherheit, da werden ja auch Daten wieder zurückgeschrieben. Wenn ich jetzt die Karte zu schnell rausziehe, könnte das doch sein, dass der neue Datensatz nicht geschrieben wird und die Karte erstmal unbrauchbar wird, bis ich dann irgendwo zum Administrator gehe, der beschreibt die vielleicht neu. Und dann meine ich, dass bei der Verschlüsselung des Hash-Pseudonyms möglicherweise ein Angriff auf die Anonymität möglich ist, da ja dieser Schlüssel mit abgespeichert wird. Das heißt, da könnte ich ja, wenn ich halt diese Daten auslese aus der Speicherkarte, wird ja wohl nicht weiter geschützt sein, möglicherweise irgendwann auf diesen RID-Encryption-Key kommen. Hängt ein bisschen vom Kryptoverfahren ab, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber da sehe ich eine mögliche Angriffsmöglichkeit an der Stelle. Das wären die beiden Fragen.
Ja, ich gehe auf das Letztere zuerst ein. Nein, machen wir es der Reihenfolge nach, das Erste zuerst. Ja, mit der Chipkarte, die vorzeitig rausziehen, ja, da kann man sich selber in den Fuß schießen. Also das kommt dann auf die Hardware-Implementierung an. Wir haben bei uns im Einsatz einen Einzugsleser, der die Karte einzieht und selber wieder ausspuckt, wo man sie auch nicht rausziehen kann. Natürlich, wenn man die Karte rauszieht, bevor sie vollständig geschrieben wurde oder halt während des Schreibvorgangs rauszieht, dann hat man ungültige Daten auf der Karte und naja, man hat sich selber in den Fuß geschossen. Sollte man also nicht tun. Zu der anderen Frage mit der Verschlüsselung. Ja, der Sören geht mal eben auf die Folie zurück. Und zwar handelt es sich um eine doppelte Verschlüsselung. Also einmal, das hattest du ja auch so erwähnt, meine ich, mit dem Schlüssel, der auf der Karte auch gespeichert ist. Und danach kommt ja die Verschlüsselung mit dem Systemschlüssel. Das bedeutet, man kann den Schlüssel brute forcen. Theoretisch. Also klar kann man anfangen. Das sind allerdings, wir verwenden ausschließlich 256-Bit-Schlüssel. Das ist also jenseits dessen, was eigentlich brute forcebar ist. Ja? Vielleicht habe ich da was falsch verstanden.
Ja, die Sache ist ja die, man kennt ja den Hashwert von seinem Pseudonym und man kennt ja diesen Schlüssel. Das heißt, man hat praktisch, man erkennt den Plaintext, ne, und man kennt das Ergebnis, was rauskommt. Also ich kenne ja Eng R-Key von H Pseudonym, das kenne ich ja. Und weiß ich ja, diese RID, die da schließlich rauskommt, die steht ja da im Klartext drauf und dann wäre der Angriff auf diesen RID-Key, den ich dann möglicherweise rausfinden könnte, wenn ich halt X Paare, also N Paare von NR-Key, H-Pseudonym und RIDs halt sammle. Das könnte der Angriff sein.
Ja, das wäre ein klassischer Known-Plaintext-Angriff. Wir benutzen moderne Kryptoverfahren, die dagegen resistent sind. Also das ist nicht einfach da einen Angriff draus zu konstruieren. Also alle gängigen Kryptoverfahren sind resistent gegen Known-Plaintext-Attacks. Das ist halt ein ganz gängiger Angriff, noch nicht mal der stärkste. Zusätzlich mag ich da noch ergänzen, wir haben hier einfach Hash geschrieben. In Wirklichkeit benutzen wir ganz selten Hashes, wir benutzen fast nur HMAX und das ist eigentlich auch ein HMAX mit noch einem Key, aber das hätte dann nicht mehr in die Tabelle so ganz gepasst. So, die nächste Frage.
Was für einen Algorithmus habt ihr da und habt ihr da auch drauf geachtet? Denn wenn man da zum Beispiel eine Stromchiffre nimmt oder sowas wie RSA, ist es tatsächlich wieder trivial zu brechen, weil man dann quasi das Innen und Außen tauschen kann, sodass man es quasi mit R-Key entschlüsseln kann und dann Eng-RID-Key von Hash-Pseudonym kriegt. Ja. Was für ein Algorithmus ist das und habt ihr da extra drauf geachtet, dass man so einen ähnlichen Angriff nicht fahren kann? Also das müsste vielleicht nochmal untersucht werden.
Ja, da haben wir drauf geachtet und bei dem Hash-Verfahren handelt es sich um SHA-256, auf das es meines Wissens nach im Moment noch keine guten Angriffe gibt. HMAC ist dementsprechend HMAC SHA-256. Also da werden sich jetzt einige ein bisschen erschrecken, die Verschlüsselungsfunktion ist ein Eigenkonstrukt. Ja, ich weiß. Man soll das nicht machen, wenn man davon keine Ahnung hat. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen in Standardkonstrukte, wem eine Feistel-Cipher was sagt. Sagen wir es mal so, wer ihm das nicht sagt, der mag jetzt weghören. Also es handelt sich um eine einfache Feistel-Cipher, die als Hash-Funktion SHA-256 benutzt und halt noch einen runden Index und so weiter. Also wir nennen das SHA-BEA-16. Das ist, jetzt hast du die miese Version vom Paper erwischt. Da ist auch keine schöne Abbildung, da ist nur der Algorithmus drin beschrieben. Also in dem Paper könnt ihr euch die Algorithmusbeschreibung angucken, ihr könnt auch euch den Source dazu angucken. Und es ist halt nach Standardvorlagen eine sichere Cipher.
So. Ich habe noch eine Frage. Es ist zwar schön, dass ihr jetzt alles verschlüsselt habt und so. Was ist jetzt, wenn ich jetzt deine Karte habe?
Wenn du meine Karte hast?
Genau. Da komme ich doch auch rein.
Also wenn du, ja klar, weil wenn du mir meinen Schlüssel klauen würdest, kämst du auch rein.
Genau.
Und wenn aber das ist, kurz, da muss ich halt schneller sein. Da muss ich dann... ja, das ist halt das Problem mit Zugangssystemen. Das sind halt Token. Und wenn man die weitergibt, dann kommt halt wer anders damit rein. Also es ist nicht an biometrische Merkmale gekapselt. Wir haben schon, also ich habe jetzt schon eine Ergänzung vorgenommen, das ist jetzt auch noch nicht in die Folie mit eingeflossen, die Option einer PIN beherbergt. Was halt noch ein bisschen dann komplizierter wird, weil jemand, der das System knackt, meines Erachtens nach nicht an die PIN kommen darf. Und wer die Karte hat, darf auch nicht an die PIN kommen. Das heißt, man muss beide Elemente dann haben, um die PIN knacken zu können. Weil PINs sind normalerweise klein und brute-forcebar. Darum muss man dann die Daten entsprechend verteilen, um einen Brute-Force-Angriff mit einem der beiden Elemente aus dem Weg zu gehen. So.
Danke. Es kann sein, dass ich es nicht richtig verstanden habe, aber gegenüber Admins ist es nicht wirklich anonym, oder? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch möglich, dass ein Admin oder jemand, der volle Kontrolle über das System hat, den Auth-Block, den die Karte dem System gibt, sich speichert, auch über eine gewisse Zeit hinweg sozusagen die Auth-Blocks speichert, damit den R-Key hat, den RIT-Key hat es vom System und damit sozusagen ein User-Profile zur Karte erstellen kann.
Es ist so, dass Administratoren keinen Zugriff auf die Keys haben. Also wir haben die Möglichkeit integriert, also es ist vorgesehen, dass man, wenn man mehrere Admin-Karten hat, also Beispiel S3, dass man dann eine Key-Migration fahren kann. Das kann man auch abschalten. Das muss man sich überlegen, ob man das haben möchte oder nicht. Wenn man die Key-Migration integriert, was halt den Export des internen Schlüsselmaterials erlauben würde, dann wäre das eine Möglichkeit, diese Sicherheit zu umgehen. Allerdings ist sonst auch eine Migration auf ein Ersatzsystem nicht möglich. Aber normalerweise, wenn das abgeschaltet ist, die Key-Migration, dann kommt auch ein Admin nicht an das Schlüsselmaterial.
So. Ja, vielleicht eine Ergänzung. Ihr setzt in eurem System ja voraus, dass der Nutzende mit der Schlüsselkarte dem der Tür oder der Schließanlage immer vertraut, richtig? Also was ich machen kann, ist einfach, um an die Information zu kommen, auch wenn du die Karte, wenn du die Information auf der Karte mit einer PIN schützt, ich könnte, keine Ahnung, was jetzt bei Bankautomaten ziemlich in ist, ich könnte mir ein kleines Gerätchen bauen, das über euers drüber hängen, dann authentifiziert er sich und ich habe die Daten quasi. Dagegen hilft ja sowas wie eine Smartcard. Ist nicht bedeutend teurer, ist keine 35-Cent-Geschichte, aber das ist zumindest ein aktiver Teil, der selber ein bisschen rechnen kann und du kannst darüber eben ein bisschen asymmetrische Kryptografie betreiben und eine echte Authentifizierung, eine beidseitige Authentifizierung machen. Mal drüber nachgedacht?
Ja, ich habe drüber nachgedacht. Asymmetrische Kryptografie ist auch mit Prozessorkarten nicht einfach. Also zumindest mit unseren Mikrocontrollern geht das nicht einfach. Ich hab das versucht, irgendwie elliptische Kurvensysteme zu implementieren.
Lieber nicht. Gibt's genug schon. es gibt einfach viele freie Bibliotheken, angenehmerweise auch BSD-Lizenzen, die das schon tun in
Ja, in ANSI-C, aber ANSI-C ist, das bedeutet nicht, dass es auf dem Mikrocontroller läuft. Wenn man sich mal Source angeguckt hat, irgendwie vor allem Krypto-Geschichten, die arbeiten mit Unrolled Loops und so weiter, man muss hier bedenken, wir haben hier ein Mikrocontroller-System, das hat 2 Kilobyte RAM, hat 32 Kilobyte Flash-Speicher, da kann man nicht allzu viel mit reißen. Und Prozessorkarten, das ist auch immer so, es geht halt darum, ungefähr die Kosten abzuschätzen für einen Angriff. Also wenn ich die billigen Prozessorkarten nehme, dann kann ich damit auch in irgendein Labor gehen und mir die Keys extrahieren lassen. Das ist nicht teuer, ich habe da mal nachgeguckt, also für Atmel Mikrocontroller kriegt man so ein Gerät für 12.000 Euro, was halt irgendwie die Logbits entfernt und für weniger machen die das dann für einen. Also das ist immer so eine Kostenfrage dann auch. Also wir können hier nicht irgendwie, also von der Hardware her, ein System bauen, was irgendwie einen 1-Million-Euro-Angriff standhält. Dafür haben wir nicht die Fähigkeiten. So.
Ja. Du hast gesagt, für dich ist Anonymität, dass niemand dass niemand nachvollziehen kann, wer sich wann Zugang verschafft hat zu dem Raum. Aber das System kriegt ja den Hash, also es entschlüsselt das ja wieder und hat dann den Hash des Users. Und den könnt ihr ja speichern, oder den Hash, den kennt ihr ja auch, den könnt ihr ja auch erzeugen, sonst könntet ihr auch nicht sagen, den Typen wollen wir jetzt sperren in eurer Änderungsdatenbank. Das heißt, ich muss eurem System vertrauen, dass das nichts weiter speichert. Wenn ich ihm aber vertrauen muss, reicht doch eine einfache Datenbank mit User-ID und darf rein oder darf nicht rein auch.
Ja, das, da mag ich dir in gewissen Punkten recht geben. Ne, es geht schon mehr in die Richtung, also unser Ansatz war zum Beispiel ein Angriff, ich sehe deine Karte einmal und dann sehe ich eine andere Karte. Und dann soll ich nicht entscheiden können, ob das deine ist oder die von einem anderen. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, worüber wir uns Gedanken haben, was wir verhindern wollen. Und das ist mit einem einfachen darf rein, darf nicht rein System nicht gewährleistet. Außerdem, was auch vielleicht einige noch irritieren könnte, was wir nicht nochmal explizit erwähnt haben, das sind ja einfache Speicherkarten. Die kann man kopieren. Aber klar, wenn ich davon 100 Kopien mache, komme ich mit einer von den 100 rein. Aber nicht mehr mit den anderen. Die werden dann automatisch ungültig. Das heißt, ich kann zwar das Token duplizieren, ich kann aber nicht die Zugangsberechtigung vervielfachen. Das wäre bei einfachen darf rein, darf nicht rein System nicht unbedingt gegeben. Ja, und es stimmt schon, du musst der Software vertrauen. Also da kann man sich dann auch wilde Sachen überlegen, dass man die Software drauflädt, mehrere Leute die auslesen, indem man dann halt irgendwie ein Logbit setzt, was das Überschreiben verhindert, dann setzt man das andere Logbit, was das Auslesen verhindert und dann generiert das System die Schlüssel. Das ermöglicht so, also wenn man dann beim System Setup dabei ist, dass man Vertrauen in das System haben kann.
So. Ich habe jetzt, während ihr den Vortrag gehalten habt, 5 Minuten gegoogelt nach genau dem Thema und ein Paper mit dem Titel Anonymous Authentication of Membership in Dynamic Groups gefunden. Das scheint von der MIT zu sein. Und die Frage ist jetzt, warum habt ihr nicht einfach zum Beispiel wie dieses ein existierendes System implementiert? Okay, also ihr habt einfach kein bestehendes System gefunden.
Das ist mein Mikro, Mann. Mikro? Sag's ihm ins Ohr, näher als sagen. Hier, komm. Hier. Ja, Batterie versagt oder so. Es gibt solche Systeme, aber die sind eben nicht, die waren zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Und also
nicht optimiert, nicht optimiert auf unsere Anwendung. Also es setzt halt voraus, dass du Hardware hast, die schnell Krypto machen kann und asymmetrische Krypto vor allem. Also in unserem Fall, wir haben eben Mikrocontroller genommen, da ist asymmetrisch einfach ein gewisses Tabu. Also das kann man nur in Grenzen machen. So. Und wenn man etwas haben will, was günstig optimiert ist, wie in unserem Fall, dann, also zumindest haben wir nichts gefunden.
So, also ich würge diese Diskussion ungern ab. Nicht Krypto ist immer ganz heiß, aber ich möchte auf jeden Fall noch die Demo sehen. Von daher würde ich jetzt noch eine Frage jetzt machen und dann können wir uns mal die Demo angucken und dann schauen wir, wie viel Zeit dann danach noch bleibt.
Also nach dem, was wir jetzt gehört haben, scheint es mir irgendwie zu sein, dass das Einzige, was ihr an Anonymität wirklich hinbekommen habt, dass ich aufgrund einer Karte nicht auf die Anonymität schließen kann. Und dass, wenn ich eine Karte sehe und die gleiche Karte später wieder sehe, nicht sehen kann, dass es die gleiche Karte ist. Aber wenn ich das mir jetzt so genau angucke, was ihr für ein kompliziertes Konzept mit Verschlüsselung und so weiter gemacht habt, würde nicht einfach ein Ticket reichen, was man auf der Karte speichert? Das Ticket schlagt ihr sowieso, wenn die Karte das nächste Mal eingeschoben wird in der Datenbank nach. Also könnte man auch sämtliche anderen Daten in der Datenbank mitspeichern, statt die auf der Karte zu speichern. Das Pseudonym ist sowieso in der Datenbank gespeichert, falls vorhanden. Ich sehe den Sinn nicht, das auf der Karte zu speichern.
Das Pseudonym ist eben nicht im System gespeichert. Aber das Pseudonym ist nur dann gespeichert, wenn halt eben eine Änderung vorliegt. Genau in dem Fall. Ansonsten.
Der Hash ist doch gespeichert. Der Hash ist im Prinzip mit dem Pseudonym austauschbar. Das sehe ich als gleichwertig an. Weil ich über den Hash genauso identifizieren kann wie über das Pseudonym selbst. Das ist also im Prinzip genauso gut.
Ja, aber ich speichere ja. Also. Haben wir gerade nicht die Folie. Auch der Hash vom Pseudonym wird normalerweise im System nicht gespeichert. Es wird nur dann gespeichert, wenn halt eben Änderungen vorliegen. Nur dann wird halt so ein Eintrag erstellt und der wird nachher auch wieder gelöscht.
Ja, also das ist, also Kryptografie-Debatten dauern lang und ich glaube, die beiden sind noch froh, wenn sie da noch weiteren Input bekommen. Aber jedenfalls, ich bin ziemlich neugierig, jetzt nochmal das Ganze in der Realisierung zu sehen. Vielleicht könnt ihr jetzt mal zeigen, was ihr alles gebaut habt.
Ja,
also zum nächsten Mal.
Warte mal, du hast. Ja, Mast kaputt? Ja, we are out of power plugs. Okay, warte mal, du kannst ja mal versuchen, das aufzubauen. Ich erzähle mal ein bisschen was dazu. Also, zu unseren. Ja, du brauchst eine Müllversteckdose. Okay, so, dann kann ich jetzt mal endlich was zu dem Setup erzählen. Hier vorne ist halt so ein Modell aufgebaut. Wir haben, bei uns ist das System, wie wir es immer genannt haben, in zwei Komponenten aufgeteilt. Es gibt die sogenannte Master Unit, die halt die Datenbanken enthält und alle sensiblen Sachen. Ist gedacht dafür, das in dem zu schützenden Raum einzusetzen, in einem Tresor oder sonst irgendeinem speziell geschützten Kasten. Das System ist dafür ausgelegt, dass zum Beispiel Kontakte angebracht werden können, um Tampering zu erkennen und dann auch schnell alle kryptografischen Schlüssel zu löschen. Daneben haben wir das Panel oder die Terminal Unit, die eben außen an der Tür sitzt, die Chipkarte entgegennimmt, Tastenfeld hat, User-Eingaben entgegennimmt und ein Display hat, um Systemstatus anzuzeigen, um die laufenden Operationen anzuzeigen und so weiter. Was wir hier noch sehen ist, der Sören verdeckt es gerade schön, ist ein Drucker, den wir zum Beispiel an die Master Unit jetzt angeschlossen haben, um, jetzt sage ich das böse Wort, um Logfiles zu erstellen. Na, natürlich, wir haben uns jetzt die ganze Mühe gegeben und loggen dann die User-IDs, ihre Reihenfolge voneinander. Ground ist dort. Nein, dort werden halt irgendwie Systemresets gezählt, wird der Zeitstempel ausgegeben, der nach dem Systemreset vorhanden ist und so weiter. Ja, sicher?
Alles gepowert?
Ja, ich wette, das funktioniert gerade mal wieder nicht, das ist der Vorführeffekt. Ja. Ja, die UART und die Stromversorgung. Ja, ja. Also wie gesagt, die Software ist auch noch nicht ganz fertig. Das kommt daher, da mir dann spontan noch bewusst wurde, wie wichtig das PIN-Feature eigentlich ist und dass man das unbedingt haben möchte und dass man das besser sofort einbaut, als dann irgendwie auf die To-Do-Liste setzt. Daher ist die Software noch ein bisschen buggy und wir arbeiten mit einem RAM-Block, der die Speicherkarte emuliert. Also ihr könnt gleich mal nach vorne kommen, euch das angucken. Also für die interessierten Hardware-Bastler, wir benutzen Atmel AVR-Mikrocontroller, einmal ein 644 und einmal ein Atmega 32. In dem fertigen Gerät, also nicht in dem Vorführgerät, ist vorgesehen, dass die kompletten IOs über Optokoppler getrennt sind. Das heißt, dass man nicht einfach mal mit einem Piezo einfach mal 15 kV draufhaut und dann macht der Mikrocontroller die Grätsche und die Tür geht auf oder sowas. Also auch an solche Dinge haben wir gedacht und wir haben uns möglichst viel Mühe gegeben, das System halt auch so sicher zu machen, dass es halt auch nicht einfach jemand mit normalen Mitteln, sag ich mal, unter 5000 Euro aufkriegt. Also vor allem die Tamper Detection kann man nach Belieben in die Höhe treiben, irgendwie Hochdruck, also das Ding in einem Druckbehälter einbauen und Druckverluste messen oder Lichtschwankungen. Also da sind der Elektroniker-Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man sollte nur immer dran denken, dass es keinen Fehlalarm gibt, weil dann sind alle Daten futsch und man muss von vorne anfangen. Was? Nö, die sind überhaupt nicht richtig. Die gehören daran. Nee, das ist Hardware UART.
Nein, hier ist die Hardware UART. Oder? Ah, schon.
So. Ja, Interessierte, die sich das angucken wollen, würde ich jetzt nach vorne bitten, wenn ihr jetzt gerade keine Gelegenheit habt. Unten im beim Hack Center, da ist die Blinken Area, da ist das Labor vertreten und da haben wir auch etwas Platz für das System und können euch dann auch nochmal ganz detailliert Rede und Antwort stehen und ihr könnt euch das auch nochmal ganz in Ruhe angucken.
Vielleicht könnt ihr für die Kamera doch einmal noch auf und zufahren und dann würde ich sagen, danken wir doch mal den Referenten hier und wer es dann wirklich nochmal aus der Nähe gucken soll, der nächste Vortrag ist erst in einer halben Stunde, glaube ich, so in etwa. Sodass also noch reichlich Zeit sein sollte, den experimentellen Aufbau hier aus der Nähe zu gucken. Also nochmal vielen Dank den Referenten. Applaus